Ja, ich muss das große Potenzial, was so die Leute so zwischen 60 und 75 eigentlich noch haben, aktiv zu sein und was zu machen, das muss ich wecken. Gerade wenn wir die Klimakrise überwinden wollen, dann ist es einfach so, dass wir uns ja auch gegen die rechten Populisten wehren müssen. Die Demokratie stärken, wir müssen die Zivilgesellschaft aufbauen, wir müssen gemeinsam für die Überwindung dieser Klimakrise kämpfen.
Grünland. Der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben. Ja, hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Na, gehört ihr auch zu der faulen, hypersensiblen Generation der Millennials? Oder der nur am Handy hängenden Gen Z?
Ja, leider begegnen uns diese Vorurteile ja immer mal wieder. Und genauso wie wir aber auch wiederum häufig bei der Boomer-Generation das Bild vor Augen haben, dass diese in ihrer Arbeits- und Wachstumswut einfach blindlings unsere Natur zerstört hat. Beide ist wahrscheinlich nicht so ganz hundertprozentig korrekt.
Genau, ziemlich überspitzt dargestellt, seht es uns nach. Wir klären natürlich aber in der heutigen Folge jetzt mal genauer, was es mit diesem Generationenbegriff eigentlich auf sich hat, wie viel Wahres an diesen Zuschreibungen vielleicht tatsächlich dran ist und wie eine generationenumspannende Zusammenarbeit gelingen kann. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Julia
und Jana. Ja, als Generationen bezeichnet man Gruppen von Menschen, die, ihr kennt das, ungefähr den gleichen Abstand zu ihren Vorfahren haben, also den Eltern und den Großeltern, beziehungsweise zu den Nachkommen, also den Kindern und Kindeskindern. Das heißt, alle 20 bis 30 Jahre circa entsteht also theoretisch eine neue Generation. Und diese Vorurteile, dass die Jugend faul und unmoralisch und ungehorsam sei und die Älteren sowieso nur langweilig und veränderungsresistent, die gibt es quasi schon so lange wie die Menschheit selbst. Also ich weiß nicht, ob du auch schon mal gesehen hast, Julia, ich habe da schon öfter irgendwie so Posts gesehen, wo jemand Texte zusammenstellt, wirklich von vor 50 Jahren, vor 100, von vor Tausenden von Jahren. Und überall steht immer, die Jugend von heute, mimimimimi. Also hat schon ein Aristoteles sich damals aufgeregt und wahrscheinlich auch schon viele Leute Tausende von Jahren vor ihm, die haben es nur noch nicht aufgeschrieben.
Aber immer was zu meckern.
Irgendwas ist immer so, ne? Man kennt das. Aber wir wollen jetzt heute gar nicht so sehr in die ferne Geschichte gehen, sondern uns wirklich eher mal angucken, aus welchen Generationen sich unsere aktuelle Bevölkerung zusammensetzt.
Ja, genau. Und da steige ich doch direkt mal ein. Ich mache jetzt hier nicht ganz den Oberlehrer, aber so ein bisschen, ja. Und zwar gehe ich jetzt erstmal so ungefähr 100 Jahre zurück, also kleiner Zeitsprung. Da sprechen wir von der Generation Silent, also der stillen Generation. Die ordnet man ein etwa von 1928 bis 1945.
Also geburtsjahrmäßig.
Genau, ihr könnt es euch schon denken. Deren Jugend und Kindheit sah wirklich alles andere als rosig aus. Also war einfach geprägt natürlich insbesondere durch die Weltkriege, aber auch einfach durch sehr viel Entbehrungen und durch Unsicherheiten, auch politischer Natur. Und still, weil da so über die Erfahrungen und Ängste relativ wenig bis nicht gesprochen wurde. Andererseits werden denen auch Attribute zugeschrieben wie anpackend, resilient, erfindungsreich und genügsam. Meistens natürlich auch sehr konservativ verortet. Also man sagt ganz häufig so die klassische CDU-CSU-Wählerschaft. Mhm. Daran anschließend in den Geburtsjahrgängen sind die Babyboomer, also eben dann von 1946 bis 1964. Das sind so diese absolut geburtenstarken Jahrgänge, die so während des Wirtschaftswunders da wirklich so ein Aufschwung erlebt haben. Also das ist heute ungefähr ein Drittel der deutschen Bevölkerung, nur damit ihr das mal einordnen könnt. Also wirklich einfach eine doch deutliche Größe.
Deswegen haben alle so Panik, wenn die in Rente gehen jetzt.
Ja, genau. Ihr kennt die Thematik sicherlich. Der Puls steigt augenblicklich. Was aber in dieser Generation zu beobachten war, und deshalb nennt man sie auch häufig Wohlstandsgeneration, weil einfach Bildung und Arbeitsmarkt sehr viel zugänglicher wurden, die haben dann wirklich auch eher so einen positiven Blick auf die Zukunft entwickelt, obwohl es auch so einschneidende Erlebnisse gab wie den Vietnamkrieg zum Beispiel, auch Umweltkatastrophen, die in diese Zeit fielen. Aber andererseits auch bahnbrechende Neuerungen, sei es die Mondlandung, sei es die Wiedervereinigung und natürlich die Digitalisierung hat in der Zeit auch immer mehr an Fahrt aufgenommen. Als Attribute werden ihnen zugeschrieben, sie sind eher leistungsorientiert, auch konservativ und man wundert's nicht, in der Wirtschaftswunderzeit eher materialistisch eingestellt. Daran angrenzend, und jetzt kommen wir zu den Buchstabengenerationen, wenn ihr so wollt, ist nämlich die Generation X oder Generation X, je nachdem, in welchem Sprachraum ihr unterwegs seid.
Tatsächlich das X damals ja nur als Platzhalter eigentlich, ne? Weil man noch nicht wusste, wie man die nennen sollte, und dann blieb das halt irgendwie hängen.
Ja, genau. Die sind geboren so von 1965 bis 1979. Und da habt ihr vielleicht auch direkt so ein paar Bilder im Kopf, was da gesellschaftlich und politisch Phase war, nämlich steigende Arbeitslosenquoten und Wirtschaftskrisen, also wirklich eher wieder ein pessimistischerer Zukunftsblick und dadurch eher eine Ausrichtung einfach in Richtung Sicherheit. Mhm. Aber auch das Thema Work-Life-Balance bekam dann plötzlich mehr Raum. Und Personen, die man dieser Generation zuordnet, gelten als sozial, kommunikativ und hilfsbereit. Ich habe es schon gesagt, Sicherheit ist der Gen X enorm wichtig, was irgendwie klar ist, wenn man zu Zeiten von Massenarbeitslosigkeit groß wird.
Genau, also das waren jetzt mehr so unsere Großeltern-Elterngenerationen vielleicht. Kommen wir jetzt zu den etwas Jüngeren, und zwar, wie Julia schon gesagt, es ging mit X los, es geht also mit Y weiter, die Generation Y, Generation Y, wie man es nennen möchte, wie auch immer. Oder eben auch die Millennials. Ich glaube, das ist mittlerweile tatsächlich eigentlich die gängigere Bezeichnung. Millennials, weil sie eben das Millennium, also den Jahrtausendwechsel, bewusst miterlebt haben. Ich erinnere mich auch noch an Silvester 2000, das war was ganz Besonderes. Obwohl, habe ich es bis Mitternacht geschafft? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Vielleicht auch nicht. Aber es gab Kindersekt, das weiß ich
noch. Ja, genau, den klassischen.
Genau. Also Millennials, geboren zwischen 1980 und 1995. Und die lernten eben von klein auf den Umgang mit digitaler Technik und nutzten diese auch relativ viel. Deshalb auch bekannt als Digital Natives, also digitale Eingeborene sozusagen, die einfach da relativ intuitiv schon mit umgehen konnten. Millennials gelten als selbstbewusst, weltoffen und flexibel, streben eher nach Selbstverwirklichung statt Geld und Status, aber ja, haben auch so den Ruf, unverbindlich und individualistisch zu sein. Was Besonderes war bei den Millennials tatsächlich eine sehr hohe Abitur- und Hochschulabschlussrate, also das Bildungsniveau ist einfach ziemlich hoch. Und sie werden auch spaßeshalber Generation Y genannt, also WHY, also das englische Wort für warum, weil sie eben oft und gerne den Status quo auch mal hinterfragen. Julia und ich, wir liegen beide, ne, so gerade am letzten Ende der Millennials, also gar nicht weit von der nächsten Generation entfernt, nämlich der Generation Z. Also ein bisschen Mittelding, würde ich sagen.
Fühle ich beides.
Ich auch. Ich fühle mich bei beiden immer zu Hause. Vielleicht noch ein Ticken mehr Millennials, aber man kann aus beiden auf jeden Fall irgendwie ein bisschen Charaktereigenschaften ziehen. Genau, also Generation Z oder Generation Z, Gen Z, wie auch immer sie genannt werden, zwischen 1996 und 2010 geboren. Die kennen ja tatsächlich wirklich quasi keine Welt mehr ohne Internet und Digitalisierung. Und ja, haben sie den Ruf, ne, sind quasi immer online, damit aber auch immer verfügbar. Das reale und digitale Leben verschmelzen immer mehr miteinander. Die gelten auch eher als unverbindlich und tatsächlich als unfähig, quasi außerhalb des Internets überhaupt noch zu kommunizieren. Aber gleichzeitig haben sie auch den Ruf, wirklich kreativ zu sein, authentisch, selbstbestimmt und auch meinungsstark. Und auch ein neuer Faktor, also was heißt neuer, aber auf jeden Fall prägender Faktor, Umweltbewusstsein. Mhm. Ihr kennt das, so im Bereich der Gen Z, sehr hoher Anteil ernährt sich zum Beispiel vegetarisch oder vegan. Das würde ich behaupten, fällt den meisten auf wahrscheinlich.
Ja, tatsächlich.
Und ja, jetzt war das lateinische Alphabet vorbei, also hat man sich gedacht, dann greifen wir zum Griechischen. Dementsprechend geht es jetzt weiter mit der Generation Alpha. Mhm. Das sind die, ja, wir nennen sie mal Kinder, im Prinzip sind sie noch Kinder, nämlich alle, die seit 2011 geboren wurden. Und das sind eben die Kinder der Millennials normalerweise. Und ihre Denk- und Lebensweise ist jetzt einfach noch digitaler. Sie kennen keine Welt mehr ohne Smartphones und ohne soziale Medien, mit allen ihren positiven und negativen Eigenschaften. Und eigentlich ein bisschen tragisch, die gelten quasi jetzt schon als vergessene Generation, die von klein auf wirklich von der spürbaren Realität der Klimakrise, von politischer Instabilität, von sozialer Spaltung und auch tatsächlich ja sehr signifikant der Corona-Pandemie geprägt worden sind. Also die haben ja schon einiges mitgenommen, sage ich mal, in ihren jungen Jahren. Und genau, in der Kindheit und Jugend wird man natürlich besonders geprägt, wie alle Generationen davor auch. Also was aus denen jetzt noch wird, ist bisher nicht wirklich erforscht, logischerweise. Wir stecken ja mittendrin und es bleibt spannend, ja.
Das geht ja auch oft dann nur in der Retrospektive, dass man dazu einfach Ableitungen treffen kann. Und jetzt haben wir einmal so einen Ritt, muss man sagen, eigentlich durch die fast letzten 100 Jahre Geburtenjahrgänge gemacht. Und das klingt vielleicht jetzt von der Einteilung her für euch erstmal so ein bisschen willkürlich und natürlich auch ein bisschen verallgemeinernd. Ja, das stimmt. Ist es ein Stück weit auch. Aber was ich ganz interessant finde, die Forschung und ehrlicherweise auch das Marketing zielen darauf ab, wie beziehungsweise so in welchem Kontext man sozialisiert wurde. Also eine Generation kennzeichnet quasi, dass sie in ihrer Jugendphase, also in ihrem Heranwachsen, so bestimmte soziale und politische Erfahrungen macht. Und das kann man sich, finde ich, noch so ganz gut vorstellen bei sehr einschneidenden Ereignissen, also beispielsweise beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs oder auch dem Atomunglück in Tschernobyl. Aber ja, so gerade die Auswirkungen der Digitalisierung auf unser aller Psyche und Lebensweise, das ist dann doch auch so ein bisschen schwammig und nicht immer so 100% irgendwie festzumachen. Und natürlich muss man auch immer bedenken, es sind immer grobe Einteilungen und Tendenzen mit eher so ein bisschen fließenden Übergängen, wir haben es schon angesprochen, zwischen den Generationen, wie es eben auch so bei Jana und mir ein Stück weit der Fall ist.
Ja, ist ja auch albern zu sagen, hier, du bist am 31. Dezember geboren und ich am 1. Januar, wir sind zwei völlig unterschiedliche Generationen. Ja, aber immer wieder und überall wird eben auf diese Unterschiede zwischen den Generationen gepocht. Ihr kennt das aus zahllosen Zeitungsartikeln und was weiß ich nicht alles. Und natürlich muss man sagen, auch nicht ganz zu Unrecht, denn dass es da gar keine Unterschiede gäbe, das wäre natürlich auch albern und nicht nur so eine andere Realität. Und man muss auch sagen, die aktuelle Trendstudie Jugend in Deutschland zeigt laut Umfrage, dass zum Beispiel junge Menschen zwischen 14 und 29 Jahren deutlich mehr an Stress, Erschöpfung, Selbstzweifeln und Gereiztheit leiden als die 50- bis 69-Jährigen. Also vor allem die Jüngeren fühlen sich einfach wirklich in diesem Dauerkrisenmodus gefangen und das eben in einer sowieso sehr unsicheren Lebensphase. Man kann sich das vorstellen, wenn man schon gesettelt ist sozusagen im Leben und viele Dinge sicher sind, dann ist man vielleicht auch nicht so sehr gestresst, wie wenn man eh gerade in der Phase ist, wo alles irgendwie in der Schwebe hängt. Mhm. Aber dieselbe Studie zeigt sowohl bei Babyboomern als auch bei der Generation Z, dass Familie und Gesundheit und Freiheit wirklich die wichtigsten Lebensbereiche sind. Und die Top 3 der Tugenden sind bei beiden Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft. Also da tatsächlich sehr viel mehr Überschneidung, als viele meinen. Und außerdem sorgen sich alle Generationen in dieser Umfrage um Einkommen und Wohlstand und glauben auch nicht daran, von ihrer Rente leben zu können. Wir hatten das Thema schon. Und eine Erhöhung des Renteneintrittsalters lehnen knapp 3/4 der Befragten aller Altersgruppen ab. Tendenz steigend mit zunehmendem Alter. Das fand ich auch interessant. Also sind die 20-Jährigen, die sagen, ich will nicht arbeiten, sondern eher die, die schon kurz vor der Rente stehen. Die wollen nicht mehr.
Ich wollte gerade sagen, man kann sich es aber auch ein bisschen vorstellen, oder? Wenn ja, die Karotte schon vor der Nase hängt, ne, dann will man jetzt eigentlich auch nicht, dass die noch mal ein Stück weiter weggehalten wird.
Nee, so ist das.
Ja, spannend.
Genau, also die Studie zeigt halt, der Mythos der faulen Jugend nicht immer unbedingt wahr und auch Arbeitsmotivation und Leistungsbereitschaft sind bei eigentlich allen Generationen mehr oder weniger stark ausgeprägt. Auch trotz Aristoteles, der auf die faule Jugend stimmt, der hatte damals wahrscheinlich schon nicht recht und hätte auch heute eigentlich nicht wirklich recht.
Hm. Ja, festzuhalten ist also, dass wir in vielen Bereichen, ob wir das wollen oder nicht, unseren Kindern, Eltern, Großeltern gar nicht so unähnlich sind, wie da oft behauptet wird. Andererseits bilden wir uns natürlich diese Unterschiede jetzt auch nicht ein. Gehen wir mal ins Politische. Blick auf die letzte Bundestagswahl. Da waren die Grünen, wie wir alle wissen, natürlich stärkste Partei bei den 18- bis 24-Jährigen. Die Älteren hingegen gaben eher der konservativen CDU/CSU ihre Stimme. Heißt es jetzt aber, je älter, desto konservativer, was Klimaschutz, Sozialpolitik und so weiter anbetrifft? Naja, nicht unbedingt. Denn laut dem Kohorteneffekt werden Menschen meist einfach in jüngeren Jahren politisch geprägt und wählen dann dieselbe Partei ein Leben lang. Auch so ein bisschen ein Gewöhnungseffekt vielleicht. Also nochmal kurz zurück. Personen über 80 bezeichnet man auch oft als die Adenauer-Generation, natürlich angelehnt, wen sie als Kanzler prägend erlebt haben, wählt häufig die Union, die Brandt-Generation, später gelagert, also die aktuell zwischen 60 und 80-Jährigen, sehr viel die SPD, was natürlich insbesondere auch einfach an der Ausrichtung dieser beiden Figuren liegt. Trotzdem wechselt man im Laufe des Lebens politisch eher von links nach rechts als umgekehrt. Finde ich auch total interessant, wenn man sich das mal anschaut. Also so ein bisschen vielleicht auch die jungen Radikalen, wer weiß es schon so genau. Ist auch irgendwie kein Wunder, wenn man sich überlegt, dass man als junger Mensch ja oft so seinen Platz in der Welt auch einfach erst noch finden muss. Also genau diese Offenheit, Flexibilität, Kreativität irgendwie braucht. Und mit zunehmendem Alter man dann doch eher einfach fest ankommt. Also man hat einen Beruf, es kommt Besitz dazu. Das will man dann oftmals halt einfach behalten, bewahren und hat so eher konservative Werte wie Stabilität oder Sicherheit im Fokus.
Ja, aber so verständlich das in gewisser Weise ist, das große Problem unserer Zeit lautet nun mal, ein Weiter-so und der Anspruch, dass sich bloß nichts ändern soll, ist eben angesichts dieser multiplen Umweltkrisen einfach nicht mehr realistisch. Und nicht mehr haltbar. Und ja, auch wenn es viele nach 16 Jahren Merkel-Regierung irgendwie immer noch gewohnt sind, dass ihnen bloß nicht zugemutet wird, das war einmal ganz nett, aber das war halt auch mehr oder weniger einfach nur eine Aufschiebung der Probleme. Ja, also die Probleme sind nicht weg, nur weil man sie ignoriert. Und dies lässt sich eben auch überhaupt nicht mit diesem Gedanken der Generationengerechtigkeit vereinbaren. Also dem Prinzip, dass Ressourcen, Rechte und Pflichten zwischen aktuellen und zukünftigen Generationen fair verteilt werden sollten, sodass eben alle die gleichen Chancen oder ungefähr gleichen Chancen auf ein gutes Leben haben. Sowohl ökologische als auch wirtschaftliche und soziale Aspekte sind damit einbezogen, aber eben zum Beispiel keine hohen Staatsschulden. Aber auch der Schutz der Umwelt und Investitionen in Bildung und Infrastruktur, ne? Also die von Christian Lindner beschworene Schuldenbremse nützt uns am Ende auch nichts, wenn es dadurch dann komplett an Investitionen mangelt. Und mittlerweile sagen ja wirklich selbst konservative WirtschaftswissenschaftlerInnen, Leute, hört auf mit der Schuldenbremse. Also da muss man halt immer abwägen. Man kann nicht sagen, grundsätzlich wollen wir der nächsten Generation keine Schulden aufladen, wenn dafür viele andere Dinge hinten überfallen. Generationengerechtigkeit erfordert einfach ein gesellschaftliches Umdenken, bei dem langfristige Perspektiven und auch eine enge Zusammenarbeit zwischen den Generationen im Mittelpunkt stehen, um eben diese gerechte Zukunft zu sichern. Aber die Verantwortung darf halt auch nicht komplett auf den Schultern der Jungen lasten, nur weil diese länger mit den Konsequenzen leben müssen. Also ihr kennt das bestimmt auch. Mir wurde das auch schon gesagt von meiner Mutter und anderen. Ja, ist ja schön, dass ihr Jungen euch da jetzt mal ein bisschen kümmert. Nee, ja, das ist schön, aber es nützt nichts, wenn die anderen nicht mitziehen.
Ja, da sagst du was. Und die anderen, das haben wir vorher gelernt, also die älteren Generationen sind auch einfach sehr viel mehr. Da ist auch einfach eine ganz andere Power dahinter. Nun ja, sich jetzt über Gen Z aufzuregen als Ältere oder umgekehrt als Jüngere, alles mit Augenrollen, ach, die Boomer schon wieder irgendwie zu quittieren, das nützt natürlich keinem was. Wie kommen wir denn aber jetzt konkret in die Umsetzung? Und ja, um dieses Schubladendenken noch ein Stück weiter aufzubrechen und zu zeigen, dass es wirklich nur gemeinsam funktioniert, haben wir uns heute mal die ehemalige grüne NRW-Umweltministerin Bärbel Höhn ins Grünland eingeladen. Die stammt definitiv aus einer anderen Generation als wir. Das thematisieren wir auch gleich im Interview, macht sie kein Geheimnis draus. Und möchte vor allem eben Menschen ihren Alters mit ihrem Buch Lasst uns was bewegen, was wir jetzt für die Zukunft unserer Enkel tun können, aktivieren und motivieren zu Umwelt, Natur und Klimaschutz.
Ja, hallo liebe Bärbel, vielen Dank, dass du heute bei uns im Grünland zu Gast bist. Wir freuen uns sehr.
Ja, hallo Jana und hallo Julia. Ich freue mich auch dabei zu sein.
Ja, wir würden gerne mal ein bisschen in der Zeit zurückgehen zu Beginn. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie bist du denn zum Umweltschutz damals gekommen und warum hast du ihn schließlich sogar zu deinem Beruf gemacht über viele Jahrzehnte?
Ja, also sensibilisiert bin ich natürlich schon als junge Studentin geworden. Es gab damals dieses Buch Die Grenzen des Wachstums 1972 von Club of Rome und das war für uns ein bisschen die Umweltbibel. Weil auch für mich, ich habe ja Mathe studiert, war irgendwie klar, okay, auf einer begrenzten Erde kann man nicht unendlich viele Ressourcen verbrauchen oder es wird irgendwann mal an die Grenze stoßen. Als ich dann mit meinem Mann aus dem, ich sag mal, eher Umwelt nicht so belastenden Schleswig-Holstein ins Ruhrgebiet gezogen bin mit unseren beiden kleinen Söhnen, die schon geboren waren. Da wurde mein jüngster Sohn sehr krank hier im Ruhrgebiet, hat Bronchitis bekommen und war wirklich extrem krank. Und dann sagte der Kinderarzt immer, ja, geben Sie Antibiotika und das haben alle Kinder hier so und so. Und das wollte ich eigentlich nicht akzeptieren. Ich war auch gleichzeitig in so einer Bürgerinitiative für Verbesserung im Kindergarten und habe auch gesehen, dass auch ganz viele andere Kinder krank waren und dass dieselben Probleme hatten wie mein Sohn. Und dann habe ich mich engagiert, bin in die Kommunalpolitik eingestiegen, habe gegen eine geplante Giftmüllverbrennungsanlage gearbeitet. Die haben wir auch verhindert. Und insofern habe ich mich am Anfang halt mit Abfallpolitik und Emissionen beschäftigt und habe dann 5 Jahre später auch für den Landtag kandidiert, bin in den Landtag gewählt worden. War dort Sprecherin der Grünen Fraktion und dann war ich halt 5 Jahre später, hat die SPD ihre Mehrheit verloren und dann wurde ich sozusagen von der Demonstrantin zur Ministerin und war dann 10 Jahre lang Umwelt- und Landwirtschaftsministerin in Nordrhein-Westfalen und da war Klima dann schon ein ganz, ganz großes Thema, weil wir hatten zum Beispiel ja vor der Nase und auch als großes Problem die Frage der Genehmigung von Garzweiler 2, dem Tagebau Garzweiler 2. Und da sollte ich sozusagen die Genehmigung verhindern. Sie war allerdings schon weit fortgeschritten. Und die SPD, die natürlich die Genehmigung wollte, und alle anderen wollten es übrigens auch, hatten mir alle Instrumente entrissen, dass ich das wirklich hätte verhindern können. Aber wir haben wirklich viele Auflagen gemacht. Wir haben viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und ich glaube, wir haben damit einen wesentlichen Beitrag geleistet, dass später dann auch dieser Tagebau Garzweiler 2 verkleinert werden konnte und jetzt auch 2030 in Nordrhein-Westfalen zumindest ausgestiegen wird aus der Braunkohle.
Ja, und generell ja einige Verbesserungen im Ruhrgebiet, sage ich mal. Also die Bedingungen sind ja heute definitiv besser, was die Luftsauberkeit angeht und so weiter, als noch vor 20, 30, 40 Jahren.
Der wichtigste Punkt war zum Beispiel, dass wir natürlich gesagt hatten, wir müssen gegen die Emissionen der Müllverbrennungsanlagen angehen, weil damals gab es noch gar keine Filter gegen die Dioxinemissionen.
Hallo True Crime Fans, hier spricht Katharina von True Crime Austria. Bei uns im Podcast hört ihr monatlich eine Recherche zu einem echten Kriminalfall aus Österreich. Und in der neuesten Folge sind es sogar mehrere. Tirol, Herz der Alpen, hat uns die Geschichte von Pauli erzählt. Einem kleinen Teddy, der im verschneiten Kaunertal seinen Weg nach Hause finden muss. Ob das gelingt, hört ihr bei uns. Bis bald bei True Crime Austria.
Wir sind ja schon extrem giftig und das haben wir schon als Zivilgesellschaft, als Bürgerinitiativen, das war ja auch ein Zusammenschluss auf Landesebene, haben wir schon erreicht, dass dann die damalige Politik, auch die SPD-Landesregierung, dann auch schon gezwungen war, anzukündigen, jetzt werden Filter eingebaut. Also das war eigentlich der Druck auch von der Straße, der dazu geführt hat, dass eben auch mehr Umweltschutz eingesetzt wurde. Und für mich ist eben Umweltschutz auch Gesundheitsschutz. Weil wenn wir die Emissionen runterkriegen, dann können die Kinder auch gesund aufwachsen. Und auch für ältere Menschen ist ja schlechte Luft auch nicht gut. Also von daher war mir das eigentlich immer ein Anliegen, eine Wirtschaft auf den Weg zu bringen, die auch im Sinne der Gesundheit der Allgemeinbevölkerung ist.
Ich finde das so beeindruckend, was aus dieser eher privaten, persönlichen Motivation heraus entstanden ist und welchen Einfluss du da nehmen konntest, Bärbel. Mir ist so hängen geblieben, wie du gerade sagtest, von der Demonstrantin zur Politikerin. Und vielleicht gehen wir auch nochmal eigentlich zurück da in der Geschichte. Welche Veränderungen konntest du denn inzwischen so bei deiner eigenen Generation beobachten, auch einfach über all die Jahre, die du jetzt aktiv warst? Also was ist aus all diesen Menschen geworden, die damals in den 70er, 80er Jahren auf die Straßen gegangen sind und demonstriert haben gegen Atomkraft und für mehr Umweltschutz?
Ja, wie gesagt, schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, schon lange, lange her, da war ich ja jung und eben meine Generation auch und da haben wir, glaube ich, schon sehr viel Vorarbeiten geleistet. Da ging es eben auch darum, dass wir gesagt haben, wir wollen gegen Atomkraftwerke arbeiten, weil das für uns keine Lösung ist, auch mit den ganzen Risiken, die damit verbunden sind. Ich habe mich mit dem Unfall von Three Mile Island damals sehr befasst. Und diese ganze Anti-Atom-Bewegung ist ja geblieben. Also ist aus den 70er Jahren in die 80er Jahre und so weiter, hat sich entwickelt, bis wir wirklich auf Bundesebene den Ausstieg aus der Atomkraft haben durchsetzen können. Und als wir damals angefangen haben, haben alle gesagt, das schafft ihr nie und das ist absolut unmöglich und da gibt's ganz andere Interessen. Und wir haben uns aber nicht beirren lassen. Aber Leute aus der Bewegung damals, die habe ich ja wieder getroffen. Die habe ich zum Beispiel auch in dieser Initiative gegen die Giftmüllverbrennung wieder getroffen. Das waren vor allen Dingen dann junge Mütter mit ihren kleinen Kindern, die so wie ich eben gesagt haben, also das können wir unseren Kindern auch diese Luftverschmutzung nicht zumuten. Das heißt, auch jetzt zum Beispiel habe ich gute Kontakte auch zu Omas gegen Rechts. Ja, also, das heißt, auch da sind wieder Frauen aus meiner Generation damals jetzt dabei, sich gegen Rechts zu stellen. Also auf den unterschiedlichsten Ebenen habe ich eigentlich immer wieder Leute wieder getroffen, die damals, wie ich, sich in jungen Jahren haben politisieren lassen und haben gesagt, wir müssen für mehr Gerechtigkeit kämpfen.
Also viele davon sind bestimmt der Bewegung in irgendeiner Form auch erhalten geblieben, sage ich mal. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, sage ich mal 50, 60 plus, vielleicht auch noch älter, die, wenn man sie halt auf Klimaschutz, auf Umweltschutz und so weiter anspricht, entweder eher verdrängen, sage ich mal, und meinen, das würde, ja, hätte nichts mit denen zu tun. Oder vielleicht auch ein bisschen resigniert sind, weil sie früher schon auch demonstriert haben und so weiter. Und jetzt merken so, Mensch, es ist immer noch so unfassbar viel zu tun. Irgendwann reicht es auch. Wie nimmst du das so wahr? Wie ist da die Kommunikation quasi?
Ja, das ist eigentlich ein Grund gewesen, warum ich mein Buch geschrieben habe. Ich war ja jetzt, nachdem ich aus dem überlegt hatte, auch vom 60 und 7 Monate ist eigentlich genug gearbeitet. Da habe ich gedacht, ich kandidiere nicht mehr für den Bundestag und habe aber danach dann angefangen, ehrenamtlich zu arbeiten und war viel. Also seitdem bin ich jetzt viel auch in Afrika, baue da Energien auf. Dann habe ich aber irgendwann mal so vor 2 Jahren gedacht, nee, ich muss so ein bisschen was wieder in Deutschland tun. Und was kann ich tun? Ich kann am besten irgendwie die Leute ansprechen, die mich noch kennen aus meiner politischen Tätigkeit, also die Älteren, meine Generation. Und so wie bei jeder Generation ist eine Generation ja nicht einheitlich. Also es gibt halt die, die ich wieder treffe, die engagiert sind und die was machen. Aber es gibt auch die, die einfach sagen, oh ja, jetzt haben wir unsere Kinder aufgezogen, wir haben das Studium für die bezahlt oder deren Ausbildung bezahlt und jetzt sind wir in Rente und die Rente ist ganz hoch und da wollen wir jetzt auch reisen und da nehmen wir jede Möglichkeit wahr, eben auch uns die Welt anzuschauen. Also da gibt es eine große Spanne. Es gibt aber auch in meiner Generation durchaus ja sehr, sehr viele, gerade auch ältere Frauen, die mit ganz, ganz kleinen Renten klarkommen müssen, in ganz kleinen Wohnungen wohnen und die, gerade was zum Beispiel Umweltschutz oder Klimaschutz angeht, wirklich zu denen gehören, die am wenigsten dazu beitragen. Wir wissen ja auch in Deutschland, dass der Unterschied vom CO2-Ausstoß viel mit dem Einkommen zu tun hat. Fast sogar weniger mit der Generation, sondern stärker mit dem Einkommen. Das heißt, meine Generation ist auch sehr, sehr unterschiedlich, so wie jede Generation. Wir sehen das hier jetzt auch an den jungen Leuten. Da gab es eben die Fridays for Future-Bewegung, die es immer noch gibt, aber die ja viel, viel stärker war vor ein paar Jahren. Und wenn man sich jetzt die Wahlergebnisse zur Europawahl anguckt, dann wählen die Jungwähler jetzt wieder ganz anders oder nicht ganz anders, aber schon sehr anders als vor 5 Jahren. Das heißt, jene Generation kann man nicht einfach so sagen, die ist so. Die einen sind die Umweltsünder und die andere Generation macht das toll, sondern in den Generationen gibt es immer Leute, die sehr, sehr unterschiedlich sind. So, und ich habe einfach gedacht, ja, ich muss das große Potenzial, was so die Leute so zwischen 60 und 75 eigentlich noch haben, aktiv zu sein und was zu machen, das muss ich wecken. Was befriedigt ist ja in der Gruppe gemeinsam zu arbeiten und mit anderen zusammen was Gutes zu tun und neue Erkenntnisse zu bekommen. Das ist eigentlich eine Befriedigung. Und deshalb ist es für mich eigentlich wichtig, gerade dieser Generation zu sagen, hey, macht nicht nur Konsum, schaut euch nicht nur die Welt an, sondern geht hier hin, macht was in Deutschland, macht was mit euren Leuten zusammen, mit eurer Generation und versucht eben auch Zivilgesellschaft aktiv zu werden. Weil wir haben, gerade wenn wir die Klimakrise überwinden wollen, dann ist es einfach so, dass wir uns ja auch gegen die rechten Populisten wehren müssen. Es gibt genug, die einfach sagen, es gibt gar keinen Klimawandel, es kann alles so bleiben. Also die ganzen rechten Tendenzen gehen ja mit dem Kampf gegen die Klimakrise zusammen. Und da zu sagen, wir müssen die Demokratie stärken, wir müssen die Zivilgesellschaft aufbauen, wir müssen gemeinsam für die Überwindung dieser Klimakrise kämpfen, das war eigentlich mein Anliegen. Und wie kann ich die erreichen? Indem ich sage, hallo, ihr habt auch Enkel oder ihr habt irgendjemand sonst in eurer Familie, die sind jung und die wollen auch noch ein Leben führen, so wie wir es geführt haben. Und dafür lohnt es sich, sich einzusetzen.
Mhm. Mich würde interessieren, auf welche Resonanz bist du da bislang so gestoßen? Weil auch da gibt es wahrscheinlich eine ganze Bandbreite an Reaktionen oder auch an Gefühlen, Emotionen, die da ja mit reinspielen. Erreicht man vielleicht auch die Generation dann ein Stück weit darüber, ihnen aufzuzeigen, was ihr Beitrag sein kann, also ihnen einfach zu verdeutlichen, warum sich auch gerade ältere Menschen eben nicht aus der Verantwortung ziehen dürfen, sondern dass sie einfach mit ihrer Erfahrung oder mit ihren Ressourcen so im Kampf gegen Klima- und Biodiversitätskrise auch einfach einiges noch beizutragen haben.
Ja, ich habe gedacht, okay, ich habe jetzt dieses Buch geschrieben, das war auch ganz schön viel Arbeit, muss ich sagen, mehr als ich gedacht habe. Aber das ist eigentlich nicht alles. Was ich kann, ist eigentlich noch mehr mit dem Menschen reden. So, und deshalb habe ich mich entschieden, dass ich anbiete, auch Veranstaltungen zu machen. Das heißt, ich habe jetzt bestimmt schon, also dieses Buch habe ich ja Ende letzten Jahres, so im Ende Oktober ist das so rausgekommen. Aber ich habe bestimmt jetzt schon ungefähr 50 Veranstaltungen gemacht und habe dann nicht nur wirklich die Bedrohung durch diese vielen Krisen. Es ist ja zu Recht, es ist nicht nur die Klimakrise, sondern es ist auch der Verlust von Artenvielfalt. Also eigentlich die Verletzlichkeit der Erde. Ja, wir in den letzten paar Jahrzehnten, also seit 1950 geht das alles dramatisch hoch und in ein paar Jahrzehnten gefährden wir eine Balance von 4,6 Milliarden Jahren, die diese Erde schon existiert. Ja, also es ist so unfassbar und dann sieht man, wir können so nicht weitermachen und eigentlich diese Dramatik deutlich zu machen und dann mit den Leuten zu diskutieren. Nun ist es natürlich so, dass zu solchen Veranstaltungen eher die Leute kommen, die auch sowieso schon da auf dem Trip sind, aber ich kann die verstärken, ich kann die motivieren, ich kann denen auch noch so ein positives Gefühl geben für das, was sie tun. Vor allen Dingen, glaube ich, will ich sie auch aktivieren, zu sagen, versucht das einfach mal, in solche Gruppen reinzukommen, wo ihr da arbeiten könnt. Ich habe in meinem Buch hier auch sehr, sehr viele Gruppen vorgestellt.
Ja.
Also weil ich glaube, viel ist dann auch, ich muss diesen Schritt tun. Ich muss jetzt irgendwie da mal hingehen. Ich muss mal aktiv werden, um einen neuen Weg zu gehen, eine neue Zuversicht zu kriegen. Und das läuft eigentlich ganz gut auf diesen Veranstaltungen. Und oft sind über diese Veranstaltungen, dann ja wird auch berichtet in den Medien und das kriegen andere dann wieder mit. Also klar, deshalb kriege ich natürlich mehr positive, also vor allem positive Resonanz darauf. Aber so beginnt's und dann schaue ich mal, dass ich möglichst viele Menschen erreiche und aktivieren kann und damit meinen Beitrag leisten, dass meine Generation auch mithilft bei der Überwindung der Klimakrise.
Es war so, finde ich, so ein wiederkehrendes Motiv, auch in deinem Buch, dass du sagst, ne, dass man sich quasi innerhalb deiner Generation dann auch gegenseitig bestärken muss und informieren und zusammenschließen. Mich und ich glaube viele andere auch Jüngere würde natürlich auch dieses generationenübergreifend aber noch mehr interessieren. Also wir haben schon drüber gesprochen, viele haben ja im Rentenalter oder wenn die Kinder aus dem Haus sind, sag ich mal so 50, 60 plus, eigentlich tendenziell mehr Zeit und im besten Fall auch Lust, dann halt sich diesen Herausforderungen auch zu stellen und sich zu engagieren. Aber wir sehen eben auch viele Leute, die genau das nicht tun. Also die dann wirklich die Kreuzfahrten und die Flugreisen machen und in großen, halb leer stehenden Häusern mit Schottergarten wohnen im schlimmsten Fall und sich eben nicht engagieren, obwohl sie Kinder und Enkelkinder haben, die sich Sorgen um die Zukunft machen. Und ja, ist so ein bisschen die Frage immer wieder, wie erreicht man dann eben diese Menschen auch generationsübergreifend? Weil ich immer so denke, ich habe schon endlose, sehr viele Diskussionen mit meinen Eltern geführt, wo ich denke, das sind eigentlich die Personen, die mich lieben und die meine Zukunft auch gerne gut gestalten würden. Und selbst da erreiche ich so wenig, was irgendwie wirkliche Veränderungen angeht. Da stehen trotzdem zwei Verbrennerautos vor der Tür und es wird jeden Tag eigentlich Fleisch gegessen. Und überhaupt, was hast du da vielleicht auch so aus deiner politischen Karriere an Erfahrungen, wie man da irgendwie Ansätze finden kann, ohne dass es halt in Vorwürfe und Schuldzuweisungen ausartet?
Ja, ich glaube, da können wir gar nicht mit so dem erhobenen Zeigefinger kommen, sondern da müssen wir einfach ein besseres Angebot machen zu dem, was sie jetzt tun. So, und meine Idee ist deshalb zu sagen, es macht richtig, richtig viel Freude, wenn ihr euch in dieser Sache engagiert. Und deshalb stelle ich ja diese Organisation anhand von Personen vor. Da ist zum Beispiel die Frau, die sich jetzt engagiert bei Greenpeace in Hamburg. die sagt, ich bin jetzt über 70 und ich bin jetzt nochmal Klimaaktivistin. Mhm. Und früher bin ich gereist und all inclusive und das war irgendwie alles das, was ich mochte. Und ich musste jedes Jahr irgendwie meinen Kleiderschrank wieder füllen mit neuen Klamotten und so weiter. Ja. So, und jetzt bin ich eigentlich viel glücklicher, weil ich kann jetzt aktiv werden und ich kann jetzt zum Beispiel Tauschbörsen für Kleidung organisieren. Ich kann jetzt was tun. Das ist nur ein Beispiel. Ich habe ja ganz, ganz viele andere Personen porträtiert oder über die geschrieben. Und das war eigentlich auch das sehr, sehr Schöne an meinem Buch, dass ich diese Person darstellen konnte. So. Und dann glaube ich, wenn ich die Leute da habe, guck mal, das ist etwas ganz Tolles, was ihr mit dem neuen Lebensabschnitt, ja, in dem ihr jetzt seid, erreichen könnt. Und dass es viel mehr als Konsum euch bieten kann, wenn ich sie dazu bringe, in solchen Organisationen zu arbeiten, wenn sie automatisch ihr Verhalten ändern. Ja? Also das heißt, der Schritt muss eigentlich sein, was ist denn die positive Alternative für euch? Hallo, das sind doch jetzt gar nicht mehr so viele Jahre und wollt ihr die wirklich zubringen, indem ihr mit diesen zwei Verbrennerautos durch die Gegend fahrt oder jeden Tag Fleisch esst, sondern versucht einfach mit anderen zusammen Projekte aufzubauen, etwas gemeinsam zu gestalten, neue Anregungen zu bekommen und euer Leben nochmal richtig aktiv zu füllen. Weil das könnt ihr noch. Ihr seid noch in der Lage, das zu machen. Also insofern versuche ich da auch ein bisschen pragmatischer zu sein, weil der Punkt ist einfach, wir müssen so, so viel ändern, wenn wir klimaneutral werden wollen. Und je mehr wir dann irgendwie arbeiten mit erhobenem Zeigefinger, mit Verboten, desto weniger werden wir die Menschen überzeugen oder desto mehr werden wir auch Populisten den Weg öffnen. Oh, das sind ja mal die Verbieter und wir sagen hier, ihr dürft weitermachen. Und dann werden die Leute sich denen anschließen. So, das heißt, ich bin da schon so, dass ich dann auch eher praktische Lösungen anbiete. Okay, wenn ihr jetzt zum Beispiel eure Kinder in den USA habt, dann wollt ihr die da auch mal besuchen. Das verstehe ich auch. Und dann kann man da eben nicht rüberschwimmen. Ja, das, oder auch mit dem Boot fahren, kostet auch schon ganz schön viel Zeit. Oder Segelboot, wie Rita Thunberg das gemacht hat. Also ich verstehe auch, wenn ihr dann fliegt. Aber macht das dann sehr bewusst, überlegt euch sehr bewusst, bleibt dann auch länger da, dass ihr das wirklich nutzt und kompensiert. Denn ihr könntet dann wenigstens auch CO2 dann kompensieren und zwar auch gut kompensieren. Nicht einfach so Greenwashing, sondern auch gut kompensieren, so dass ihr es ausgeglichen habt. Also erstmal vermeiden, reduzieren und wenn das alles nicht hilft, dann kompensieren. Also das heißt auch pragmatische Lösungen anbieten, um die Leute nicht total zu verprellen und von vornherein die Tür zu verschließen.
Mhm. Ja, wahrscheinlich ist es genau das. Also dass man immer wieder auch probiert, ja, da Generationen vielleicht auch zusammenzubringen, also dass sie irgendwie zueinander finden und auch zusammenarbeiten, um sich irgendwie nicht dauernd gegenseitig Vorwürfe zu machen, sondern da immer wieder probieren, diese Brücken zu schlagen. Und ein bisschen verstehe ich letztlich dein Buch auch so, dass es ja ein Stück weit vielleicht auch Starthilfe sein kann für so eine Art des Austausches oder um Menschen einfach in andere Kontexte zu bringen, würde ich es jetzt mal nennen. Also wie du es schon angedeutet hast, Bärbel, du stellst ja wirklich diverse Initiativen vor, bei denen man sich engagieren kann, also für mehr Nachhaltigkeit und somit ja letztlich auch für ja Generationengerechtigkeit. Magst du vielleicht ein paar nur mal exemplarisch rausgreifen und kurz vorstellen? Also auch gerne einfach welche, die man jetzt nicht sofort im Kopf hat, wie es beispielsweise jetzt beim NABU wäre oder beim BUND, wo man sich engagieren kann, vielleicht auch einfach unabhängig vom Alter.
Ja, also vielleicht eins nochmal zu diesem generationenübergreifenden, Julia, weil du da was ganz, ganz Wichtiges angesprochen hast. Ich glaube, dass wir uns richtig gut befruchten können. Also jetzt nehme ich jetzt einfach nur mal die Diskussion um Artenvielfalt. Da gibt es bei den Älteren so viel Wissen noch. Ja, also wir sind ja meistens irgendwie in Ferien auf den Bauernhof geschickt worden oder so zu Verwandten, ne? Sondern haben wir aber, da war auch viel mehr Natur, in der wir gespielt haben und so weiter. Also wir haben da einen anderen Bezug noch häufig, einen praktischeren Bezug zur Natur. Und junge Leute haben aber ihre Apps und die können irgendwie direkt bestimmen und dies und jenes machen und so. Und das ergänzt sich eigentlich ganz gut. Also insofern, glaube ich, können wir an vielen Punkten profitieren. Meine Enkelkinder sagen immer zu mir, Bärbel ist die Meisterin des Zusammenkratzens. Ja, also ich muss dass man wirklich alles auskratzt und alles nochmal benutzt und keine Lebensmittel verschwendet. Und da haben wir vielleicht auch noch mehr Wissen. Also was mache ich denn irgendwie mit Sachen, die da im Kühlschrank sind und die drohen zu verderben? Da kann ich doch irgendwie was kreativ kochen und so weiter. Also dieses Wissen können wir auch vermitteln. Und junge Leute, die sind eben mit ihren verschiedenen Möglichkeiten da und können dann wieder anders dazu beitragen. So, und was sind Initiativen? Ich würde vielleicht einen Bereich nochmal nennen. Jetzt gibt es ja ganz viele, auch von den älteren Leuten, die sagen, ja, wir wollen uns doch eine Photovoltaikanlage aufs Dach stellen. Oder und sei es auch nur ein Balkonmodul. Und sei es auch nur, wenn ich jetzt Artenschutz nehme, okay, ich habe keinen Garten und ich habe keinen Balkon, aber ich habe vielleicht einen Baum auf der Straße und ich kann da vielleicht die Baumscheibe bepflanzen. Ich kann auch selber etwas machen. So, und bei der Photovoltaikanlage, das ist ja schon so, dass wir in Deutschland sehr, sehr viele Energiegenossenschaften. So, und da kann man Mitglied werden. Mein Mann ist zum Beispiel im Vorstand einer Energiegenossenschaft hier und die haben im letzten Jahr 10 neue Leute gewonnen, Pensionäre und Leute, die demnächst aufhören zu arbeiten, die sich da engagieren, die Ausbildung machen, also die Veranstaltungen machen, die darauf hinweisen, die aber auch natürlich werben dafür, dass Leute sich da mit dazu beitragen, ihren Teil zur Energiewende beizutragen. Und das ist auch total toll. Also wir haben diese Photovoltaikanlage und da sind wir auch total stolz drauf. So, und das aber mit einer Gruppe zusammenzumachen, dann können die Frauen sagen, ja, aber das ist ja alles Technik, da sind irgendwie die ganzen Männer dabei. Aber nee, es gibt ja auch Öffentlichkeitsarbeit, es gibt Kommunikation und es gibt also auch sehr viele Möglichkeiten, wo alle mit allen ihren Fähigkeiten, und es gibt auch Frauen, die technikaffin sind, also mit allen ihren Fähigkeiten sich da einbringen können. Und das ist zum Beispiel was, wo man selber aktiv was machen kann, aber auch in der Gruppe gemeinsam das Thema nach vorne bringen kann. Und deshalb finde ich zum Beispiel solche Energiegenossenschaften schon sehr hilfreich. Aber es gibt eben auch ganz viele Eine-Welt-Gruppen. Und die werden Sie auch vor Ort finden, wo Sie dann sagen, an der Überwindung der Krisen gehört auch, dass wir solidarisch gemeinsam auch mit Ungerechtigkeiten auf dieser Welt angehen. Und ich sehe das ja in Afrika, dass viele der Probleme, die wir jetzt auch einfach bei uns vor Ort sehen, weil sehr viele Menschen zum Beispiel natürlich zu uns kommen wollen, weil es uns besser geht als ihnen, dass wir die auch dort vor Ort lösen müssen. Also es gehört auch zur Überwindung dieser ganzen Krisen eine solidarische Weltwirtschaft. Und da beitragen zum Beispiel in eine Weltgruppen, die es garantiert vor Ort gibt. Also wir sind leider nicht so bundesweit organisiert wie andere Sachen. Aber auch das macht total viel Freude.
Und ist ja auch sinnvoll. Ich meine, letztendlich haben wir ja auch einen großen Teil des Leids verursacht, ne? Der jetzt eben in afrikanischen Ländern sich schon sehr viel deutlicher zeigt als bei uns noch zur Zeit. Aber genau, also es hat ja auch, wie du sagst, viel mit Solidarität und Verantwortung übernehmen zu tun. Okay, ja, also genau, in deinem Buch stellst du noch diverse andere Initiativen vor. Also wer da Interesse hat, kann mal reinschauen. Und was ich jetzt nochmal ganz interessant fände, ein kleiner Ausblick in die Zukunft, die jetzt auch gar nicht mehr allzu fern liegt. 2025 steht ja die nächste Bundestagswahl an. Und ich muss sagen, ich finde es immer ein bisschen erschreckend zu sehen tatsächlich. Bei der letzten Bundestagswahl waren fast 60% der Wahlbeteiligten über 50 und den größten Anteil stellen sogar die über 70-Jährigen. Also das ist ja eine enorme Einflussnahme, die da jedes Mal stattfindet, eben durch diese ältere Generation. Wie schaffen wir es denn jetzt, dass auch bei der nächsten Wahl hoffentlich möglichst viele eben gerade diese älteren Menschen zur Wahlurne gehen und dort eben auch nicht nur für einen weiter so stimmen, sondern wirklich sagen, okay, gewisse Dinge müssen sich jetzt auch endlich mal ändern und zwar nicht erst, wenn es uns nicht mehr betrifft, sondern wirklich jetzt auch schon.
Ja, momentan sieht das nicht gut aus. Also die Parteien, die sich für Klimaschutz und Überwindung der Krise einsetzen, sind momentan nicht im Hoch. Und in der ganzen Gesellschaft, wenn man jetzt die Wahlen anschaut, hat Klima sozusagen oder überhaupt Nachhaltigkeit, Überwindung der vielen verschiedenen Krisen, die momentan unser Leben, unsere Lebensgrundlage bedrohen, irgendwie gar keine Bedeutung mehr, obwohl die Auswirkungen der Klimakrise ja immer deutlicher werden mit den Überflutungen und der Hitze und so, die wir erleben. Das habe ich ja schon oft genug erlebt, dass die Themen, die ich vertreten habe, keine Konjunktur hatten. Umso wichtiger ist es, dafür zu arbeiten. Ja, also wir haben große Schwierigkeiten, in solchen abstrakten Themen die Zukunft wirklich zu gestalten. Aber wir können schon bei unseren Enkelkindern, also wir sorgen für die Ausbildung, wir sorgen also schon für die Zukunft unserer Kinder, aber nur monetär. Deshalb müssen wir versuchen, das auf dieses Abstrakte, da kommt wirklich eine Krise, da kommt eine Gefahr für unsere Kinder. Das müssen wir deutlich machen. So, und das mache ich und versuche dann auf diesen Veranstaltungen möglichst viele zu aktivieren, das auch in ihrem Bekanntenkreis zu machen. Das muss dann ja eine Bewegung werden. Da müssen wir anfangen. Und jede Person muss das tun, was sie kann. Und das mache ich momentan gerade. Ja, und da muss man schauen. Also am Ende ist es ein Demokrat.
Hallo True Crime Fans. Hier spricht Katharina von True Crime Austria. Bei uns im Podcast hört ihr monatlich eine Recherche zu einem echten Kriminalfall aus Österreich. Und in der neuesten Folge sind es sogar mehrere. Tirol, Herz der Alpen, hat uns die Geschichte von Pauli erzählt. Einem kleinen Teddy, der im verschneiten Kaunertal seinen Weg nach Hause finden muss. Ob das gelingt, hört ihr bei uns. Bis bald bei True Crime Austria.
Prozess.
Und natürlich der typische Aufruf, auch zu Hause am Küchentisch oder wenn man bei den Großeltern zum Kaffee ist oder sowas, ne? Vielleicht solche Themen auch mal auf den Tisch bringen. Und geht ihr denn zur Wahl? Habt ihr es auf dem Zettel? Und für wen entscheidet ihr euch dann? Und warum und so weiter? Ja, dass man halt auch sich traut, das immer wieder anzusprechen im eigenen Umkreis.
Oder zumindest zu platzieren, ne? Wie du sagtest, Jana, einfach immer wieder dran zu erinnern, dass die Relevanz da entsprechend dann hochgehalten wird über all die Zeit. Mich würde tatsächlich noch was Persönliches interessieren, liebe Bärbel. Ich möchte nicht indiskret sein, aber du bist ja jetzt 70 plus, wirkst tatsächlich, finde ich, absolut in deiner Kraft. Ich möchte gar sagen, jugendlich und auf jeden Fall total nach vorne gerichtet. Wie schafft man es denn, dass man auch in dem Alter wirklich sagt, ich habe wirklich Lust, lasst uns was bewegen, ich gehe da nochmal voran. Wie hast du dir das erhalten und was können wir vielleicht in dem Zuge von dir auch einfach mitnehmen und lernen?
Ja, das haben mich schon ganz, ganz viele Leute gefragt, weil ich auch auf diesen Veranstaltungen da natürlich auch mit ein bisschen Power und Energie und positiver Energie halt da auftrete. Ich frage mich selber auch, wie mache ich das eigentlich, aber ich habe Lust zu und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also da selber auch Vergnügen dran zu haben. Also zu sagen, das kann ich und ich kriege positive Resonanz zurück, ich werde da akzeptiert und das macht mir dann auch wieder Spaß, wenn ich die Reaktion der Menschen sehe. Also die Energie kommt zurück, weil ich sehe, dass ich Leute begeistern kann und dass ich sie mitnehmen kann und ihnen was mitgeben kann und dann kommt automatisch die Energie und es geht voran.
Also auch nochmal ein Plädoyer auf jeden Fall für die Gemeinschaft und sich mit anderen zusammenschließen und austauschen über Generationen hinweg und so weiter. Genau, ja, das bringt immer nochmal wieder Aufschwung.
Ja, also das, was jetzt ich da im Prinzip machen kann, auch mit meiner Energie, das gilt ja für jede Person. Ja, sei es, dass sie sich zum Beispiel in einem Weltladen engagiert, sei es, dass sie sich auch mit Flüchtlingen engagiert, sei es, dass sie sich bei der Photovoltaik engagiert, im Umweltbereich engagiert. Sie bekommt einfach total viel zurück und sei es auch durchaus im sozialen Bereich oder auch um was gegen rechts oder wie auch immer, sich für die Demokratie einsetzt. Und ich sag mal, die meisten älteren Frauen, das gilt ja übrigens auch für mich, wenn wir sind ja Omas, viele von uns sind Omas, das macht ja auch Spaß mit den Enkelkindern. Wieso machen wir es nicht auch ein bisschen abstrakter? Nicht nur mit den Enkelkindern, wo wir ja Spaß haben, sondern eben auch in bestimmten sozialen Gruppen, dass wir da mitarbeiten und mithelfen. Und ja, da jeder wird ihren Weg finden. Das kann ich auch nicht sagen, macht es alle so. Das wäre ja auch doof, weil wir brauchen ja nicht an einer Stelle alle. Aber diese Vielfalt der Zivilgesellschaft, die Stärkung der Zivilgesellschaft, das ist eigentlich das, was dieses Deutschland, diese Gesellschaft heute in diesem ganz schwierigen Prozess, also was wir machen müssen in kürzester Zeit, ja, in kürzester Zeit, diese ganzen Krisen zu überwinden und nachhaltig unser Leben zu gestalten. So, und das ist auf eine extreme Aufgabe, ja. Und da brauchen wir die Zivilgesellschaft, da brauchen wir alle Menschen und insbesondere auch die, die über 70 sind, ja. Weil wir sind so viele. Auch die Jungen, die werden ja ohne uns Alten, werden es ja nie schaffen, weil sie zu wenig sind. Deshalb brauchen wir uns gegenseitig und dann kriegen wir es aber hin. Also, yes, we can, oder yes, we can, hat er ja gesagt, aber jetzt hier können wir sagen, yes, we can. Also, wir können es schaffen und es macht eben auch Spaß. Das ist der entscheidende Punkt. Es macht Freude, sich wieder zu engagieren und es gibt halt genau die Energie zurück, die wir brauchen, um das anzufangen.
Ja, ich glaube, Energie ist an der Stelle auf jeden Fall rübergesprungen von dir, liebe Bärbe, sowohl als auf uns jetzt, als auch bestimmt auf die Hörerinnen und Hörer. Und das ist ja im Grunde auch was, was wir immer wieder predigen. Also in seine Selbstwirksamkeit ein Stück weit zu kommen, sich nicht überrollen zu lassen von all dem, was anzugehen ist, sondern es tatsächlich einfach anzugehen. Und zwar am besten mit anderen gemeinsam. Da kann man wirklich einfach was anschieben und hat dadurch ein besseres Gefühl und einfach wieder mehr Energie. Und es kommt so viel zurück. Wir haben halt, glaube ich, tatsächlich ganz schön viel mitgenommen von diesem Gespräch mit dir, Bärbe. Vielen Dank dafür, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Und ich finde, man hat gleich wieder so ein, ich möchte die Ärmel hochkrempeln, Momentum.
Ja, das freut mich.
Also ganz, ganz vielen Dank.
Bitte, bitte.
Ja, das Buch von Bärbel Höhn, über das wir jetzt ein bisschen gesprochen haben, auch im Interview, das findet ihr natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Schaut ihr gerne mal rein. Also ganz, ganz interessant, wenn man wirklich, es ist so ein bisschen so ein Grundlagenwerk. Also viele Bereiche, ich glaube, mit, ja, in denen wir beide jetzt irgendwie schon auch einiges gelesen haben, gehört haben, wie auch immer. Aber wenn man sich noch nicht so viel mit Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit beschäftigt hat, dann sind auf jeden Fall nochmal ganz guter Überblick, finde ich. Und ich fand tatsächlich gerade den Anfang, sprachen wir beide auch schon drüber, Julia, diesen kleinen Abriss über die Geschichte des Ruhrgebiets, ganz interessant. Das ist was, mit dem ich mich irgendwie noch nie so wirklich beschäftigt hatte. Und dadurch, dass sie ja diese persönliche Beziehung dahin hatte, durch Wohnort und politisches Engagement und so weiter, das fand ich tatsächlich ganz interessant und auch einige sehr erschreckende Zahlen dabei, muss man sagen. Genau, und was natürlich auch ganz hilfreich ist, sprachen wir auch drüber, dass eben im hinteren Teil des Buches sehr viele Organisationen vorgestellt werden und verschiedene AkteurInnen aus diesen Organisationen, die dann ein bisschen erzählen von ihrer Arbeit und so weiter. Also wenn ihr da Anregungen sucht, wo ihr anfangen könnt, dann schaut da doch mal rein. Und eine, die da auch vorgestellt wird, ist Cordula Weimann. Und von der wiederum kann ich auch noch ein Buch hier mit euch ans Herz legen. Sie hat nämlich auch eins geschrieben, ganz neu, das heißt Omas for Future. Denn sie sagt, wenn unsere Kinder eine Zukunft haben wollen, muss die Generation 50 plus dringend mit ins Boot, was ja auch unser Appell heute hier ist. Und deshalb gründete sie 2019 die mittlerweile bundesweit aktive Bewegung, eben Omas for Future.
Omas sind echt eine starke Truppe, ne?
Auch die Omas gegen rechts.
Ich wollte gerade sagen, die habe ich hier live erlebt in München. Also da muss ich sagen, Hut ab.
Total, ja. Genau, und die Cordula Weimann, die stellt in diesem Buch dann halt anhand von Beispielen dar, welche Folgen unsere oft ja doch eher zukunfts- und gesundheitsfeindliche Politik der letzten 20, 30 Jahre so hatte und wie eben jetzt die Omas for Future gegensteuern wollen und regt eben dabei besonders Frauen ihrer Generation an, sich im Kleinen wie auch im Großen zu verändern und ja einfach mit mehr Weitsicht zu handeln und zeigt, wie viel Lebensqualität wir gewinnen, sagte Bärbel ja auch im Interview, ne, dass es eher darum geht zu zeigen, hey, was gewinnen wir denn dazu und nicht immer nur, auf was müssen wir verzichten, was wir hier auch schon oft angesprochen haben, wenn wir eben wieder mehr im Einklang mit der Natur und ja auch unseren Nächsten leben, also unseren Mitmenschen. Und das Buch ist tatsächlich auch echt ganz ansprechend und zugänglich aufgemacht, so viele kleine Schnipsel und Infokästen und Grafiken und so weiter. Also vielleicht auch mal ein ganz nettes Geschenk. Ich werde es auf jeden Fall meiner Mutter mal mit nach Hause bringen und unauffällig auf den Nachttisch legen und dann mal gucken, mal gucken, ob sie das dann liest. Denn mittlerweile ist sie auch Oma. Und ich finde, so über den Dreh sozusagen kannst du vielleicht auch nochmal Leute erreichen. Die Kinder sind vielleicht schon groß, aber wenn jetzt die Enkelkinder dann irgendwie nachkommen, hat meine doch nochmal wieder einen anderen Anknüpfungspunkt.
Absolut. Ja, und ich habe noch mal einen Generationendialog zur Auffrischung sozusagen mitgebracht. Hattest du schon mal empfohlen tatsächlich, Jana, nämlich das Buch Gegen die Ohnmacht von Luisa Neubauer, wo sie mit ihrer Oma Dagmar Remsmeier in den Austausch geht. Vielleicht ist das auch tatsächlich was für euch oder als Geschenk. So oder so hoffen wir natürlich, dass wir heute jetzt zumindest einen kleinen Beitrag zur Generationenverständigung geleistet haben. Denn ich glaube, festzuhalten, es geht nicht um jung oder alt, sondern es geht darum, wer die Lebensgrundlagen und Zukunft gefährdet und wer sich für den Erhalt einsetzt. Das ist keine Frage des Alters, sondern einfach eine Frage, auf welcher Seite ihr stehen wollt. Natürlich vor allem junge Klima- und UmweltaktivistInnen von heute, die setzen sich ein, weil eben vorherige Generationen immer wieder gezeigt haben, dass eben Engagement, Protest, Beharrlichkeit auch große Veränderungen bewirken können. Also da gibt es ja durchaus leuchtende Beispiele aus den anderen Generationen. Vielleicht sogar in eurer eigenen Familie. Überlegt mal, ob ihr euch da nicht mal in den Austausch begeben wollt. Manchmal kommen da Sachen zutage, mit denen man nicht gerechnet hätte.
Ja, vielleicht war Opa damals auch auf der Atomkraftdemo oder sowas, wer weiß.
Genau. Also schreibt uns unbedingt wie immer gerne, wie ihr dieses Thema in eurem Leben so wahrnehmt, was ihr tut, um sei es mit jüngeren oder mit älteren Menschen in den Austausch, ins Gespräch zu kommen. Und wir haben jetzt noch ein paar Empfehlungen für euch in Form von Grünfutter und Good News, wo ihr vielleicht auch wieder in den Austausch und ins Gespräch kommen könnt.
Ja, also bei mir geht es nicht so viel um Austausch, obwohl in gewisser Weise schon vielleicht. Ich habe mal wieder eine NDR-Doku mitgebracht. Case Surprise, ich, Jana, guckt ja sonst nie NDR-Dokus.
Was? Wann ist das denn mal passiert?
Ihr wisst, das ist mein Lieblingsfernsehgenre. Und tatsächlich hatte ich jetzt mal wieder eine geschaut, die ist auch schon 2 Jahre alt, glaube ich, ungefähr oder so. Oder wurde vor 2 Jahren auf YouTube hochgeladen, wo ich sie jetzt geschaut habe, denn oft verschwinden die Dinge ja doch relativ schnell aus den Mediatheken, aber auf YouTube findet man ja doch immer noch einiges. In dem Fall war das aus dem Format die Nordstory. Die Folge hieß Erhalten statt Neubauen. Ihr könnt euch denken, es geht um Häuser. In dem Fall, ja, so ein bisschen auch Generation, ne? Alt gegen neu, also alten Häusern eben neues Leben einzuhauchen, statt sie einfach abzureißen und da irgendwas Neues hinzustellen. Tatsächlich gab es eine so eine Sequenz in der Doku. Also spielte vor allem, also die waren vor allem in Hamburg unterwegs. Und falls ihr Hamburg kennt, gibt es ja auch in genügend anderen Städten, da stehen halt wirklich einige tolle alte Villen, muss man sagen, die sich natürlich kein Mensch leisten kann, aber die wirklich wunderschön anzusehen sind. Und da zeigten die einfach so wirklich alte Villen und auch teilweise Mehrfamilienhäuser, aber so aus der Gründerzeit, ne, oder so, ich sag mal, so vielleicht so 100 Jahre alt, 100, 200 Jahre. Wunderschön, so ganz viel Deko und Verzierung und einfach wahnsinnig schön gestaltet. Und wenn man dann sieht, wie da dieser Abrissbagger rangeht und es einfach alles runterhaut. Und dann haben sie immer danach gezeigt, quasi hingeschnitten, was für ein Gebäude dahin gebaut wurde. Und es war jedes Mal einfach eine Verschlechterung von 5000%. Ich dachte so, warum? Warum wurde das nicht einfach saniert und schön wieder aufbereitet? Ich sag nicht, dass sich jetzt irgendwie ein Ehepaar, das so eine Villa kaufen muss und damit diesen ganzen Wohngrund einnehmen muss, aber auch aus diesen Villen kann man ja durchaus andere Dinge machen. Ich meine, ihr kennt das auch, ne, dass daraus Praxisgebäude entstehen oder sowas, Bürogebäude, was auch immer, die einfach umgenutzt werden, anstatt sie abzureißen und da meiner Meinung nach oft hässliche, seelenlose Gebäude hinzustellen. Aber gut, das ist ja gar nicht das Problem der Nachhaltigkeit. Abgesehen davon, dass natürlich auch in gewisser Weise ein Kulturschatz verloren geht. Vor allem ist das Ganze natürlich tragisch fürs Klima, denn wir haben darüber ja auch schon mal gesprochen in unserer Grünland-Folge zum Thema Bauen. Verlinken wir euch sonst auch nochmal in den Shownotes. Neubauen verursacht riesige Mengen CO2. Man braucht unfassbar viele Ressourcen, vor allem Sand. Das ganze Thema haben wir auch schon mal angerissen, das aus dem Meeresboden abgebaggert wird und so weiter. Und natürlich jeder Abriss verursacht extrem viel Bauschutt, der auch zum größten Teil eben nicht recycelt wird oder sonst was, sondern auch wieder irgendwo auf einer Deponie landet oder vielleicht zerkleinert und irgendwo ein Straßenbelag noch wird oder sowas, aber bestimmt kein neues Haus. Dementsprechend komplexe Thematik, die aber immer angegangen werden muss. Und in dieser Doku gibt es halt so verschiedene Geschichten sozusagen. Man folgt zu verschiedenen Handlungssträngen quasi. Einmal wird da ein alter Bunker gezeigt, also wirklich, der früher angeblich auch eine Atombombe hätte standhalten sollen. Oder vielleicht einer, die sehr weit weg eingeschlagen wäre, ich weiß nicht. Aber ihr kennt das bestimmt, dass diese Bunker ja nach und nach jetzt entkernt werden und auch neu genutzt werden. Ich weiß damals in Hamburg tatsächlich bei mir in der Nebenstraße direkt stand auch so ein Bunker, aus dem dann auch Wohnungen gemacht wurden. Was für mich sehr nervig war, weil ich 2 Jahre lang neben dieser Baustelle wohnen musste. Aber das ist in dem Fall auch so. Dieser Bunker wird komplett entkernt. Es werden Fenster eingebaut, damit es nicht komplett düster ist. Ursprünglich besteht das ja nur aus dicken Wänden. Und da werden Wohnungen eingezogen. Und die ist schon ein spezieller Stil. Also die haben auch drin dann wirklich, ne, Beton viel. Also schon sehr
brutalistisch.
Genau, danke. Ich gerade so robust, nee, brutalistisch heißt das genau. Also muss man schon mögen, aber ich fand, das hatte was. Und die werden jetzt auch nachher noch umgenutzt. Das war eine Geschichte. Dann gab es noch so eine Fotografin und ihre Familie, die einen Bungalow aus den 60ern gekauft haben, wo alle gesagt haben, Gott, was wollt ihr mit dem hässlichen Ding? Und die haben gesagt, nee, voll cool, wir wollen das wieder, ja, dem Ganzen wieder auch Leben quasi einhauchen und haben da auch wirklich von der Inneneinrichtung, ist das so ein bisschen so eine Hommage an die 60er, also von den Farben her, so also ein bisschen von der Einrichtung, aber trotzdem modern, also auch echt ganz cool. Aber es gab 2 Handlungsstränge quasi, die ich besonders spannend fand. Und zwar einmal waren das Studierende der HafenCity-Universität, auch in Hamburg, die zusammen mit einem Dozenten einen neuen Baustoff entwickeln wollten oder auch dabei waren, also man hat sie dabei beobachtet, und zwar aus Bauschutt, mit dem sie damit Lehm und Hanffasern quasi gemischt haben. Und dann wurde halt getestet, ja, wie stabil ist das Ganze, ne? Wie viel Gewicht, wie viel Druck hätte dieser Ziegel, sage ich mal, aus diesem Material dann stand. Und das fand ich total cool. Also dann auch zu sehen, wie diese neue Generation irgendwie an BauingenieurInnen und ArchitektInnen heranwächst, die jetzt einfach anders denken und versuchen, da neue Lösungen zu finden und eben wirklich mehr in dieses Recycling-Thema einzusteigen, zu gucken, wie können wir diese ganzen Materialien eben weiterverwenden, wenn das Haus tatsächlich dann abgerissen werden soll, ne? Und genau, im besten Fall eben so weiterverwenden, dass es dann halt auch wieder zum Haus wird. Und auch sehr cool, es wurden auch 3 oder 4 junge Frauen gezeigt, die direkt nach der Schule ein freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege absolvieren. Und zwar bei der Jugendbauhütte. Davon hatte ich vorher auch noch nicht gehört. Aber das war richtig cool. Die helfen jetzt in dem Fall dabei, ein uraltes Fachwerkhaus zu sanieren. Mhm. Und lernen dabei dann eben auch so richtig traditionelle Handwerkstechniken. Also von Formen und Brennen der Backsteine bis hin zum Ausbessern der Holzbalken mit wirklich alten Techniken und durften dann auch so ein bisschen mit überlegen, was soll nachher aus diesem Gebäude werden und so weiter. Und die waren alle total begeistert dabei irgendwie. Ich fand das super schön zu sehen. Die meinen auch, dass es einfach wahnsinnig wertvoll ist, dieses freiwillige Jahr dazu machen, egal ob man jetzt danach da weiterarbeitet oder nicht, weil das einfach nochmal nach der Schulzeit so eine ganz andere Erfahrung war und eben auch diese Wertschätzung für alte Gebäude und Denkmalschutz ja dann weiter fördert. Und ich glaube, 2 von denen oder sogar alle wollten auch danach wirklich dann irgendwie Architektur studieren oder eine Ausbildung in dem Bereich machen und so. Also die waren dann auch echt angefixt.
Hat die Grundlagen gelegt, so gesehen.
Genau, ja. Mal wieder eine NDR-Doku-Empfehlung von mir.
Spannend, sehr gut. Ja, jetzt gehen wir vom Norden in den Süden, könnt ihr euch schon fast denken. Aber ja, so mit Bauen im weitesten Sinne hat es auch was zu tun. Meine gute Neuigkeit dreht sich heute um Photovoltaik. Und zwar hat Bayern ermittelt, dass sie da eigentlich wahnsinnig viel Potenzial haben, nämlich in Summe 2150 Hektar an Straßenrandflächen, heißt einfach Flächen, die an Straßen angrenzen, wie der Name so schön sagt, die für Photovoltaik aber besonders geeignet sind. Umgerechnet reicht es für ungefähr 700.000 Haushalte. Also ist wirklich nicht so ohne.
Wie viele Haushalte gibt es denn in Bayern? Doof gefragt. Gibt es mehr als 700.000? Das erscheint mir schon sehr, sehr viel. Ich weiß, dass da viele Menschen wohnen, aber...
Ja, du weißt ja.
Aber in wie vielen Haushalten?
Bayern ist sehr groß. Ich hätte jetzt gesagt ungefähr das 10-fache. Ich habe es aber gerade gegoogelt und es sind im Jahr 2023 ungefähr 6,5 Millionen erfasst worden. Also
oha, okay.
Schon
das ist doch mehr.
Nochmal auf jeden Fall eine Lücke. Aber andererseits zumindest finde ich ein motivierender Anteil, den man darüber abdenken kann. Und zwar ehrlicherweise mit Flächen, die ohnehin schon derartig vorbelastet sind, dass sie eigentlich mehr oder weniger keinen oder minimalsten Eingriff in Natur und Landschaft bedeuten.
Das stimmt.
All diese Flächen sind jetzt auch neu in einer Solarflächenbörse des Energieatlas Bayern veröffentlicht. Das heißt, dass private Investoren da sich umschauen können und die zugänglich gemacht werden, sodass man sich eben dort investieren kann tatsächlich. Neben so den eigenen Projekten, die der Freistaat Bayern umsetzt, sind nämlich gerade die privaten Investoren total wichtig, um auch einfach diese Flächennutzung mit Solarenergie vermehrt noch voranzutreiben. Und was ich ganz spannend fand, ist, dass wirklich jede dieser Potenzialflächen schon mit einem Datensatz versehen ist, der dann relevante Informationen liefert über den möglichen Stromertrag und auch schon konkrete Kontaktinformationen. Das soll also wirklich so,
also Rundum-Service,
so einfach wie möglich gemacht werden, sich diesem Thema anzunehmen. Und zwar nicht nur, wie wir es gerade gehört haben, für private Investoren oder Privatpersonen, sondern eben auch für Kommunen oder für Stadtwerke oder für BürgerInnen, Energiegenossenschaften, ProjektentwicklerInnen und so weiter. Also so eine ganze Bandbreite einfach an Zielgruppe, die da angesprochen werden soll. Und natürlich, ihr könnt es euch denken, Bayern will damit einen Beitrag zum Klimaschutz natürlich und zur Versorgungssicherheit gleichermaßen leisten.
Wenn Sie schon keine Windräder wollen, dann zumindest,
genau,
dann zumindest Solaranlagen.
Zumindest Solaranlagen an teilweise Brachflächen, wenn man so will. Und ich habe in der Recherche, weil ich dachte, ja, okay, das ist eigentlich so ein total naheliegender Ansatz, habe in der Recherche auch noch so einen total kreativen Ansatz gefunden. Und davon springen wir nach Rheinland-Pfalz auf einen Biohof, wo nämlich Apfelbäume unter Strom stehen, wenn man so will, also unter einem Solardach angebaut werden. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also da sind tatsächlich diese Photovoltaikmodule auf ein Stahlgerüst montiert, in etwa 4,5 Metern Höhe über diesen Apfelbäumen. hat den Vorteil, dass genug Licht durch dieses Solardach dringt, dass eben die Apfelbäume gedeihen können wie gewohnt. Und hat sogar noch weitere Vorteile für den Obstbau, nämlich, dass die Früchte geschützt werden vor Wetterextremen, also Hagel, Regen, starker Sonneneinstrahlung. Und sogar auch der Einsatz von Fungiziden, also ihr wisst schon, Antipilzmitteln, um bis zu 90% reduziert werden kann, was ich echt krass finde. Also auch wirklich eine wirtschaftliche Komponente, denn auch all diese Mittel kosten ja die LandwirtInnen Geld. Und so entsteht dann so ein ganz angenehmes Mikroklima für die Bäume.
Ich habe das schon mal gesehen, dass die Solaranlagen über so Himbeersträuchern und sowas bauen, was ich auch total sinnvoll fand. Aber jetzt über Bäume, das habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen.
Genau, das ist jetzt in einem größeren Stil und auch tatsächlich Gegenstand von Forschung. Also diese Anlage ist quasi Teil von einem Forschungsprojekt und wird, ich glaube, vom Fraunhofer-Institut begleitet und hat tatsächlich aktuell noch etwas geringere Erträge, also Ernteeinbußen, ungefähr in so einer Größenordnung zwischen 20% und 30%. Also es gibt noch so ein bisschen Optimierungspotenzial, auch im Hinblick auf Netzanbindung, Kosten-Nutzen-Abwägung und so weiter. Aber man misst dieser Agrophotovoltaik, wie man diese Lösung eben nennt, ein sehr großes Zukunftspotenzial bei. Also weil sie wirklich so als eine vielversprechende Lösung für nachhaltige Landwirtschaft dienen kann, im Obstbau natürlich insbesondere, in Deutschland, aber eben auch global. Das fand ich irgendwie so eine ganz spannende Idee tatsächlich in dem Kontext.
Ja, super. Und vor allem auch immer, oh, ich liebe ja Effizienz.
Ja, genau. Flächen nutzen, die da sind. Das ist so ein bisschen die Themenklammer des Ganzen.
Total. Ich sah das neulich, ich ging mit meinen Eltern durch ein Neubaugebiet bei denen in der Ecke. Mhm. Und da war ein Parkplatz, also vor allem auch Mehrfamilienwohnhäuser waren das. Ein überdachter Parkplatz und auf diesem Dach des Parkplatzes, der offensichtlich sehr neu gebaut war, war keine Photovoltaik. Und ich dachte, was ist das? Warum nutzen wir das nicht? Wie kann da so ein großes, schwarzes, flaches Dach sein über Autos und da ist keine Photovoltaik drauf? Also da hätte ich heulen können. Und deswegen jetzt in dem Fall, gerade weil immer alle sich darüber beschweren, oh, das verschandet die Landschaft und so weiter. Ja, aber wenn es halt so effizient dann sowieso Flächen nutzt und wie du sagst, auch noch diese Vorteile hat für den Obstanbau und so weiter. Mega, ja.
Ja, fand ich auch total spannend.
Sehr schön. Hoffen wir, dass es über Nordrhein, was war das, Rheinland-Pfalz, hinausgeht.
Ja, mhm. Ja, das wäre doch wünschenswert.
Okay, bevor wir uns hier noch weiter verquasseln, es ist eh schon eine sehr lange Folge, entlassen wir euch jetzt mal tatsächlich. Aber wie gesagt, wir hoffen, ihr habt heute ein bisschen was mitgenommen und habt vielleicht Lust, jetzt auch nochmal mit Menschen anderer Generation und auch mit eurer eigenen Generation, das ist auch völlig in Ordnung, euch zum Thema Klima, Umwelt, Generationengerechtigkeit und so weiter auszutauschen. Und ja, nicht so viel, okay, Boomer, nicht so viel, ach, die Jungen mit ihren Handys, sondern eher gucken, wo liegen unsere Gemeinsamkeiten, denn ich hoffe, das haben wir heute herausgestellt, dass die tatsächlich ziemlich groß sind.
Sehr, sehr schönes Schlusswort. Wir hoffen, dass ihr da konstruktiv jetzt rausgeht aus dieser Folge und natürlich auch in 14 Tagen wieder einschaltet hier bei uns im Grünland. Vielen Dank an der Stelle. Macht's gut.
Ciao.